Wir kommen heute zum letzten Abend im Epheserbrief. Wir haben allerdings noch ziemlich einige Verse vor uns. Aber um ein bisschen den Überblick zu haben, wir hatten gestern über die Frau und den Mann, was Gott der Frau zu sagen hat, was Gott dem Mann zu sagen hat, einiges angesehen. Ich habe eine Folie hier noch, aber ich werde da nicht auf jede Einzelheit eingehen. Aber wir haben gestern betrachtet, dass der Apostel zeigt, dass die Frau die Hilfe des Mannes ist. Also sie ist ihm untergeordnet, wie dem Herrn und wie die Gemeinde Christus sich unterordnet in allem. Sie möchte ihn unterstützen, sodass er seinen Dienst besser tun kann. An anderen Bibelstellen ist auch noch von anderen Dingen zu reden, was die Frau über die Aufgabe der Frau, den Haushalt leiten. Sie ist also auch eine Leiterin. 1. Timotheus 5, Vers 14. Die Männer lieben und Kinder lieben, also hier sind die Frauen gemeint, nicht eine Frau, die ihre Männer lieben soll. Die Frauen allgemein. Kinder unterweisen, junge Frauen lehren. Wichtig ist, so zusammengefasst, dass sie vertraut, dass Gott sie an ihren Platz gestellt hat und dass Gott ihr einen Mann gegeben hat, den er an seinen Platz gestellt hat, und sie darf jetzt als seine Gehilfin, als seine Hilfe ihn unterstützen, und Gott wird sie auch in dieser Aufgabe führen. Mit ihrem Mann und durch ihren Mann und in ihrer Aufgabe in Verbindung mit ihrem Mann. Das kann auch bedeuten, dass sie loslässt und sich gerade umso mehr dem Herrn anvertraut. Ich möchte es nur so als Wiederholung und ein bisschen Vertiefung hier an den Anfang stellen. Wir hatten dann, das zweite war dann gestern noch in Vers 25 bis 27 gelesen. Ich möchte hier nochmals zuerst die Verse lesen. Vers 25 bis 27 in Epheser 5. Männer, liebt eure Frauen so, wie ja auch Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige, damit er sie sich selbst darstelle als die herrliche Gemeinde, ohne Flecken oder Runzel oder etwas Ähnliches, sondern damit sie heilig sei und tadellos. Also der Mann, wir haben gestern schon begonnen damit, er ist der, der vorangeht als das Haupt der Frau. Das bedeutet auch, dass er Ziele hat, dass er denken, vorausdenken und planen muss, auch Initiative ergreifen muss, immer wieder. Also positiv ist, auch positive Kontrolle ausübt über die Kinder, gewisse Regeln oder was auch immer, die man aufgestellt hat. Der trägt die Hauptverantwortung für das, was in der Familie geschieht. Gott hat sich an den Mann gewandt in Matthäus 2, als die Maria und Josef sagte, sie sollen nach Ägypten ziehen. Er hat nicht Maria gefragt, Maria, jetzt wäre vielleicht gut, ihr geht nach Ägypten, sondern er hat zu Josef gesprochen. Gott hat zu Adam gesprochen, wo bist du? Er hat nicht gesagt, Eva, wo bist du? Er hat Adam, wo bist du gesagt? Also der Mann trägt hier die größere Verantwortung. Dann hatten wir auch gestern noch erwähnt, er ist ein Vorbild. Er dient als Haupt, aber er dient als Vorbild in Wort und Tat. Er spricht, er schweigt nicht. Es gibt ein Buch, Das Schweigen der Männer. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, Das Schweigen der Männer. Das ist ein großes Problem heute. Das Schweigen der Männer. Ja. Er schweigt nicht. Er muss reden. Er soll auch Initiative ergreifen, wenn es eine Situation ergibt, wo man sich gegenseitig anschweigt. Es gibt solche Schwierigkeiten. Dann muss der Mann zu sprechen beginnen. Er stellt Gottes Wort in den Raum. Alles, was überhaupt geschieht, geschieht durch das Wort Gottes in der Bibel. Und in der Ehe muss es auch so sein. Das Wort Gottes muss in die Ehe hineinkommen. Wenn etwas Gutes werden soll, muss das Wort Gottes da hineinkommen. Und der Mann, der sollte die Initiative ergreifen, dass das Wort Gottes hineinkommt. und in den Raum gestellt wird, in die Ehe gestellt wird, dass man sagt, komm, lesen wir doch jetzt gemeinsam und beten wir noch. Er ist ein liebender Diener, haben wir gestern noch kurz erwähnt. Er verbreitet eine Atmosphäre von Vertrauen und Ermutigung. Wir brauchen wieder mehr Männer, die ermutiger sind in ihrer Familie, für ihre Frauen und für ihre Kinder. Ermutiger. Und Retter und Bewahrer habe ich gestern auch noch angesprochen. Er ist der Retter, wie Christus der Retter seines Leibes ist, so ist er der Retter und Bewahrer seiner Frau. Alles zum Wohle der Frau, die er ja liebt. Hauptsein heißt Haupt hinhalten, habe ich gestern erwähnt. Er ernährt sie und pflegt sie, wie Christus die Gemeinde nährt und pflegt, beschützt sie. Und manche Frauen brauchen eine Hilfe, die können sich vielleicht nicht richtig einschätzen, wollen mehr tun, als sie können. Da muss man schauen, dass sie, ob die Frau ihren Anforderungen gewachsen ist, sich nicht zu viel aufgebürdet hat. Wenn der Mann dazu schaut, das verleiht ihr dann Sicherheit. Also man sieht hier eine sehr große Aufgabe des Mannes. Und hier erklärt Paulus in diesen Versen noch, wie die Männer die Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde liebte. Und das heißt, was war das für eine Liebe? Das war eine Golgatha-Liebe, eine Liebe, die sich hingegeben hat. Das hat ihm viel gekostet, den Herrn. Und Liebe soll nicht billig sein, die darf was kosten, auch in der Ehe. Oft kostet es gar nicht viel, oft ist es nur eine Kleinigkeit. Und doch wird das so wertgeschätzt von unseren Frauen, wenn wir sie umwerben, nicht nur vor der Ehe, sondern nach der Eheschließung. Wenn man ihr hofiert, höflich heißt ja, kommt ja von dem ritterlichen Benehmen des Mannes. Er hofiert seine Frau, er behandelt sie würdevoll. Da müssen wir viel lernen, ich predige hier zu mir selber. Also meine Frau sitzt ja heute nicht da, also ich kann ja alles predigen, oder? Aber es kann ja sein, dass sie mal die Kassette hören wird. Ja. Vers 26, er reinigte sie, der Herr Jesus, damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte. Christus heiligt die Gemeinde, er reinigt sie und dann heiligt er sie. Zuerst reinigt er sie durch das Wasserbad im Wort, hier Grundreinigung, eine grundsätzliche Reinigung von Sünde durch die Umkehr zu Christus, durch den Glauben. Und dann gibt es eine weitere Heiligung. Heiligung heißt, dass sie Gott weiterhin zugeordnet wird und dass sie weiterhin verändert wird in das Bild Jesu Christi, die Gemeinde. Und hier, interessant, wie hat der Herr das getan? Indem er sich hingegeben hat für sie. Nicht indem er sie herumkritisiert. Und der Mann hat nicht die Aufgabe, die Frau zu verändern, sondern er hat die Aufgabe, für sie da zu sein, sich für sie hinzugeben. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Frau, den Mann zu verändern. Das steht nirgends in der Bibel. Ihr Frauen verändert eure Männer und ihr Männer verändert eure Frauen. Nein. Das kann nur Christus. Aber wir tragen bei, wenn wir unsere Frauen lieben. Ja, und dann weiter. Ich habe hier noch einen Satz aufgeschrieben. Es gibt im Leben keine bessere Gelegenheit, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sterben, als in der Ehe. Als ich noch nicht verheiratet war, ich war sehr lange ledig, da hatte ich mir gedacht, ja, mit meinem Heiligungsleben steht es recht gut. Dann habe ich geheiratet und ich war so verzweifelt über mich. Dann habe ich mich kennengelernt. Und der Herr hat hier eine Gelegenheit gegeben und gibt jedem Menschen die Gelegenheit zu sterben, dem egoistischen Wesen abzusterben. Es gibt keine engere Beziehung unter Menschen als in der Ehe und nirgendwo lernt man seine eigenen Sünden so gut kennen oder seinen eigenen Charakter so gut kennen. Aber gerade das ist auch, aber genau das ist auch das Gebiet, wo wir so viel lernen können, wo wir echtes Christsein ausleben können. Da zeigt sich, was wirklich vorhanden ist von unserem Christsein. Ja, das Ziel der Heiligung ist, dass eine herrliche Gemeinde für Jesus Christus, und das Ziel der Ehe ist auch herrlich werden. Aber das macht Jesus Christus, das machen wir nicht. Es ist ja so, der Herr schickt uns verschiedene Hitze und Feuer und Schwierigkeiten, um unsere Runzeln zu bügeln, die wir haben so in unserem Charakter. Aber es steht nicht da, dass wir Männer unsere Frauen bügeln sollen. Also bitte nicht. Das ist das, was der Herr tut. Ja, damit sie heilig sei und tadellos, die Gemeinde soll heilig und tadellos sein. Aber auch die Frau wird schön, wenn sie geliebt wird. Eine Frau, die geliebt wird, da strahlt etwas Innerliches heraus. Vom innerlichen Wesen strahlt das heraus ins äußere Wesen. Und das ist eine besondere Schönheit. Ja, also wir haben nicht das Ziel und auch nicht die Aufgabe, die Runzeln und Falten der Frauen, ich meine jetzt die Charakterfalten der Frauen, herauszustellen oder zu kritisieren, sondern uns hinzugeben wie Christus. Ja, das bringt uns weiter zu den Versen 28, 29. In dieser Weise haben die Männer ihre Frauen zu lieben wie ihre Leiber. Jetzt muss ich gerade schauen, ich glaube, ich habe hier noch eine Folie. Ah, das nachher. Gut. Wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde nährt und pflegt, weil wir Glieder seines Leibes sind, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Also hier kommt, Paulus wird hier sehr praktisch und sehr, sehr realistisch. Er sagt, seid doch einmal ein bisschen egoistisch, sagt er. Denkt doch einmal an euch selber. Wenn ihr eure Frauen liebt, dann tut ihr euch selber Gutes. Das kommt nämlich auf euch zurück. Wenn man den eigenen Leib, wir lieben ja auch unsere eigenen Leiber, sagt er. Und wenn wir unseren eigenen Leib lieben, die Frau gehört zu uns, da ist eine neue Einheit. Und jetzt in dieser Weise, wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind jetzt eine Einheit geworden. Und wenn ich schaue, dass es meiner Frau gut geht, dann wird es mir gut gehen. Und wenn es meiner Frau schlecht geht, dann wird es mir auch nicht gut gehen. Also, jeder liebt seinen eigenen Leib, dann sollte er auch seine Frau lieben. Und jeder hat ja was davon. Wenn er seinen eigenen Leib liebt, dann soll er auch seine eigene Frau lieben. Und er wird etwas davon haben. Wenn der Kopf für den Leib sorgt, dann sorgt der Kopf für sich selber auch. Wenn ich für meinen Körper sorge, dass er Nahrung bekommt, dann hat auch der Kopf was davon. Denn ohne Nahrung wird es schwierig dann irgendwann. Ja. Also hier ganz praktisch gesehen, kümmern wir also um das Wohlergehen und um die Gefühlsschwankungen unserer Frauen. Der Herr wird das segnen. Weiter, Vers 30, weil wir Glieder seines Leibes sind, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind Glieder des Leibes Christi. Und er zitiert hier aus 1. Mose, Kapitel 2, und dort ist ja die Rede von Adam und Eva. Adam erkennt, die Eva ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Vers 31, deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und an seine Frau gefügt werden, und die zwei werden ein Fleisch sein. So hat es, aber Paulus bezieht es auf Christus und auf die Gemeinde. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf Christus und in Bezug auf die Gemeinde. Er sagt, hier ist eine Verbindung, so wie in der Ehe. Die Ehe ist das Schattenbild von einem Urbild, und dieses Urbild, Das ist Christus und die Gemeinde. Dieses Geheimnis ist groß. Der Herr Jesus Christus hat den Himmel verlassen, nicht nur Vater und Mutter verlassen, den Himmel verlassen, um an seine Gemeinde angefügt zu werden, mit ihr verbunden zu werden. Und Paulus baut hier so eine schöne Wahrheit ein. Aber er ist immer noch beim Thema Ehe. Und damit man das nicht vergisst, sagt er in Vers 33, dennoch, jeder Einzelne von euch liebe seine Frau in der Weise, wie er sich selbst liebt, aber die Frau, dass sie den Mann fürchte. Also der Mann, es wird jetzt nochmals wiederholt, der Mann hat zu lieben, die Frau hat den Mann zu fürchten, hier in Bezug auf Ehrfurcht haben. Ehrfurcht haben, hohen Respekt haben vor ihrem Mann. Aber in der Furcht Gottes natürlich, weil sie Gott fürchtet. Deshalb hat sie Ehrfurcht vor ihrem Mann. Nicht, weil sie Angst haben muss, dass der Mann sie schlägt, in keiner Weise. Der Mann schlägt die Frau nicht. Das gibt es nicht. Ich habe vor kurzem mit Zigeunern eine Zeit gehabt in Rumänien über die Ehe. Und dann habe ich gesagt, es ist ja selbstverständlich, dass ein Mann seine Frau nicht schlägt. Und da saßen sie. Bei den Zigeunern kommt das immer wieder vor, dass die Männer ihre Frauen schlagen. Und man hat gemerkt, also da war es mucksmäuschenstill. Die waren, ja. Da gibt es noch einiges zu lernen. Ja, die Frau respektiert, achtet ihren Mann. Was ist eigentlich Furcht? Also in der Schweiz, da fürchten die Leute die Polizei. Vor allem, wenn man durch Zürich fährt, dann blitzt es immer wieder. Alle 100 Meter steht da etwas oder weniger als 100 Meter. Und die fahren alle ganz brav ihre 50 km/h, weil sie die Polizei fürchten. Was heißt das? Sie orientieren sich nach der Straßenverkehrsordnung. Sie richten sich danach aus. Das ist ihnen ganz wichtig. Und in diesem Sinne ist das zu verstehen. Man respektiert, man richtet sich danach aus. Und so auch die Frau. Sie respektiert den Mann und richtet sich nach ihm aus. Eine Frau definiert sich über ihren Mann. Das möchte sie. Sie hat ja, das ist ihr Gegenüber. Und deshalb ist es auch einer Frau so wichtig, dass ihr Mann sehr schön angezogen ist zum Beispiel oder ja, wenn man da durch die Stadt geht oder so weiter. Sie identifiziert sich mit dem Mann und definiert sich als seine, die jetzt zu seiner Seite steht. Und das ist gut so. Das ist richtig so. Sie orientiert sich nach ihm aus. Sie richtet sich nach ihm aus. Sie orientiert sich. Ja. Jetzt noch zu dieser Folie, die ich noch zeigen wollte. Wie bringt ein Mann seine Frau zum Blühen? Das ist jetzt, steht jetzt nicht hier in Epheser 5, es steht nur lieben. Aber mit dieses Wort lieben, über das sollte man nachdenken. Und es gibt ja gute Bücher, wo Menschen viel nachgedacht haben über das Thema lieben. Und hier sind fünf Facetten der Liebe. Eine Frau möchte, dass der Mann Zeit hat und ihr zuhört, sich ihr zuwendet. Wenn sie mit mir redet, wenn meine Frau mit mir redet, dann will sie nicht, dass ich gleichzeitig in den Computer schaue, während sie redet. Sie hätte ganz gern, dass ich sie anschaue und dass sie weiß, jetzt bin ich ganz dabei. Frauen möchten angehört werden. Zuhören und das hilft sehr in der Beziehung. Wenn die Frau merkt, mein Mann nimmt sich Zeit, mir zuzuhören. Und wenn sie Dinge erzählt, die sie schon dreimal erzählt hat, Liebe hört sich auch das dreimal an. Vielleicht war das so wichtig für sie, dass sie den Salat so billig gekauft hat und der Spinat jetzt heruntergesetzt ist. Und ich bin da bei Habakuk und Zephania in meinen wichtigen Gedanken. Aber ich musste lernen, dass der Salat und der Spinat auch wichtig ist. In dem Fall sogar gleich wichtig wie Zephania und Habakuk. Ja. Weil es ist ihr wichtig. Ja. Dann darf es mir auch wichtig sein und ich darf mich ein bisschen in ihre Welt hineinversetzen. Zweitens, freundliche Worte. echte Wertschätzung, nicht Komplimente, weil man halt ein Kompliment machen muss, sondern echte, das spürt eine Frau, ob das echt ist. Echte Wertschätzung. Ob das jetzt das Essen ist oder die gute Wäsche oder was auch immer. Der Mann, sie merkt, der Mann schätzt das, dass ich mich da abplage mit den Kindern den ganzen Tag und für alles schaue, während er weg ist. Ich musste da sehr viel lernen. Ich war auch schon früh unterwegs in unserer Ehe und ich war das gewohnt, wenn ich irgendwo wegfahre, dann fahre ich weg. Und ich war kein großer Telefonierer. Mobiltelefone gab es damals noch nicht oder fast noch nicht. Und dann war ich da in Österreich, nach Österreich gefahren von der Schweiz und habe halt meine Sachen erledigt. Und irgendwann am zweiten, dritten Tag denke ich dann, jetzt könnte ich mal schauen, wie es meiner Frau geht und anrufen. Und sie war zu Tode betrübt, dass ich 2 Tage lang überhaupt nicht mich rühre und sie nicht mal anrufe, ob ich überhaupt angekommen bin am Ziel und so weiter. Und ich musste einfach umdenken. Ich war zu lange ledig. Aber jetzt merke ich, wie wichtig das einer Frau ist. Wertschätzung zeigen. Gemeinsame Unternehmungen. Es braucht immer wieder so Zeiten, wo die Frau herausgenommen werden muss aus dem Alltag. Sagen so, wir fahren jetzt schnell wohin. Es muss nicht lange sein und muss nicht teuer sein, aber es muss einfach sein, dass man sich die Zeit nimmt. Kleine Aufmerksamkeiten, das berühmte Wort a daisy a day, also ein Gänseblümchen pro Tag. Jetzt ist die Zeit. Jetzt können Sie das machen. Sonst müssen Sie es kaufen im Winter. Körperkontakt. Meine Frau hatte einen Pullover, da stand drauf, hug me, das ist amerikanisch, heißt umarme mich. Die Sehnsucht. Ich möchte dich spüren. Ja. Gut. 5 Sprachen der Liebe hier. Dann weiter. Das nächste ist die Kinder, Eltern, Kinder-Eltern-Beziehung. Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Haben wir Kinder da? Ja. Jetzt müssen alle Kinder zuhören und solche, die noch Eltern haben, auch. Die schon erwachsen sind und immer noch Eltern haben. In einem gewissen Sinn ehren wir unsere Eltern, wir gehorsam in dem Sinn ist es nicht mehr, aber es ist ein Ehren der Eltern. Kinder, interessant, dass Paulus die Kinder anspricht. Er weiß, dass dieser Brief vorgelesen wird, also hat er damit gerechnet, dass die Kinder in der Versammlung dabei sitzen und er spricht sie hier an. Er sagt nicht, ihr, liebe Geschwister, sagt euren Kindern, sie sollen euren Eltern gehorchen. Nein, er spricht direkt die Kinder an dort. Kinder sind Wesen, die nach einer Begrenzung verlangen und wenn wir ihnen die Grenzen nicht setzen, sind sie verwirrt. Kinder wissen, dass es Grenzen gibt, sie wollen informiert sein und wir müssen sie darauf aufmerksam machen, dass es Grenzen gibt und dass man sich daran halten muss. Kinder betrachten ihre Eltern als Götter, wenn sie klein sind. Nicht die Eltern, sondern die Kinder. Wenn die Kinder klein sind, beachten die Kinder ihre Eltern als Götter. Und das ist gut so, denn hier lernen sie, was es heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Nicht umsonst gehört das 5. Gebot zur 1. Gesetzestafel. Die Gesetzestafeln waren aufgeteilt in 5 plus 5. Und die ersten 4 Gebote beziehen sich auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch, auf die vertikale Beziehung oder senkrechte Beziehung. Ja. Aber das 5. Gebot heißt, dass man die Eltern ehren soll und das steht auch noch auf derselben Tafel. Es bezieht sich nämlich auch in gewissem Sinn auf die Beziehung zu Gott. Nämlich wer die Eltern ehrt, ehrt Gott. Das ist ein Abbild von Gott. Und hier lernt das Kind Autorität zu gehorchen. Deshalb muss das Kind schon in jungen Jahren lernen, den Eltern zu gehorchen, damit es später lernt, Gott zu gehorchen. Das müssen sie also gehorsam lernen. Das habe ich hier Ja, was ist Kindererziehung? Alles zum Wohl des Kindes. Das hört man überall und es stimmt. Ein Bruder hat uns darauf aufmerksam gemacht. Das ist Liebe. Kinder können nur gedeihen, wenn sie geliebt sind. Alles zum Wohl des Kindes. Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Da haben sie einen Geborgenheitsraum. Dort gedeihen sie. Und sie lassen sich formen. Kinder lassen sich leicht formen. In jungen Jahren ist das sehr einfach. Und sie werden so denken wie ihre Eltern, wenn die Beziehung stimmt zu den Eltern. Werden sie die Auffassungen, Meinungen und Normen und Werte der Eltern übernehmen. Gott ist wie mein Vater, der will das Beste für mich, sagt der Sohn. Er weiß es, er hat Erfahrung gemacht, mein Vater will das Beste für mich und Gott ist auch so. Hier sieht man die große Bedeutung der Kindererziehung. Nicht Regeln, sondern Beziehung. Die Reihenfolge ist so, zuerst muss die Beziehung zu Gott in Ordnung sein, dann die Beziehung zum Ehepartner und dann wird die Beziehung zu den Kindern leichter sein und die ist dann leichter zu pflegen. Es muss immer diese Reihenfolge sein. Zuerst zu Gott, dann zum Ehepartner und dann zu den Kindern. Alles muss in Ordnung sein. In dieser Priorität. Ein Buch heißt Eltern, Hirten der Herzen. Ein sehr, sehr gutes Buch. Eltern sind Hirten und sie wollen die Herzen, das heißt das Innere, das Innere des Kindes und auch die Zuneigung des Kindes gewinnen. Und dazu müssen die Eltern das junge Kind lehren zu gehorchen. Das geht nicht anders. Wenn sie das nicht tun, dann misshandeln sie ihr Kind. Das ist Kindesmisshandlung schlimmster Art, das Kind nicht zu lehren zu gehorchen. Das Kind wird verwirrt sein, wird sich nicht auskennen, wird nicht wissen, und wird für sein Leben geschädigt werden, wenn es nicht lernt zu gehorchen in ganz jungen Jahren. Sei gehorsam in dem Herrn, sagt der Apostel Paulus. Der Herr ist die Grundlage von diesem Verhältnis. Also auch die Kinder sollen ein Verhältnis zum Herrn haben. Und Paulus rechnet damit, dass die Kinder ein Verhältnis zum Herrn haben. Und die Grundlage vom Verhältnis zu ihren Eltern ist das Verhältnis zum Herrn. Der Herr ist auch die Kraft. Man kann dem Kind sagen, weißt du hast nicht in dir die Kraft zu gehorchen, aber der Herr Jesus, der will dir die Kraft geben. Also vertraue ihm und dann wirst du sehen. Du musst dich aber entscheiden, gehorsam zu sein. Dann wird es funktionieren. Denn das ist Recht, heißt es weiter im Text. Denn das ist Recht. So entspricht es also der Ordnung des Herrn und der Furcht Christi. Manchmal müssen wir den Kindern erklären, warum. Kinder fragen oft, warum. Die Eltern sagen, du musst das jetzt tun. Die Kinder sagen, warum. Manchmal muss man erklären, warum, aber manchmal auch nicht. Manchmal muss man dem Kind sagen, einfach weil du das jetzt tust, weil du jetzt gehorchst, deshalb machst du das jetzt. Also Gott ist auch so mit uns. Es gibt Dinge, die er uns erklärt, warum wir sie tun müssen. Und manche Dinge, die erklärt er uns nicht und sagt trotzdem, ich möchte, dass du gehorchst. Da führt man das Kind in eine Beziehung zu Gott hinein, indem man es lehrt zu gehorchen. Ehre stets deinen Vater und deine Mutter. Hier haben wir das griechische Wort Ehre mit einem Präsensimperativ, also eine Befehlsform im fortlaufenden Fall. Also Ehre fortlaufend, Ehre stets. Das soll deine Haltung sein. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Denn das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. In den 10 Geboten ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und die Verheißung dort ist, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde oder du lange auf der Erde sein wirst. Das lange Leben wird dem versprochen. Warum? Im Alten Testament war das so, wenn der Vater seine Eltern ehrt, dann sehen das die Kinder und werden dann ihren Vater, wenn er alt geworden ist, auch weiterhin ehren bis ins lange Leben hinein und werden ihn versorgen. Die Kinder versorgten die Eltern im Alter und so war das schon eine Vorsorge. Und die Kinder haben das Gute, das sie empfangen haben von den Eltern dann erstattet im Alter. Es wird dir gut gehen, wenn du alt wirst, sagt Gott. Es wird dir gut gehen. Das gilt heute auch so, obwohl natürlich kann man sagen, wir können natürlich nicht sagen, dass jeder Christ alt wird. Es gibt ja viele Christen, die jung gestorben sind. Aber dann lebt man nach dem Tode lange. Dann wird dieser Segen nach dem Tode eintreten. Das gibt es auch. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass der, der seine Eltern ehrt, der wird auch im Alter Segen empfangen davon. Das ist das Gesetz der Vergeltung. Gott wird es ihm positiv vergelten. Und dann kommt das Wort an die Väter. Und Väter, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Der Vater hat einen großen Teil der Erziehung zu übernehmen. Er ist zwar nicht die ganze Zeit da, aber er trägt Verantwortung. Und es ist nicht richtig, wenn der Vater sich einfach zurückzieht und der Frau sagt, ach, mach du das mit den Kindern. Reizet sie nicht zum Zorn. Väter könnten ihre Kinder zum Zorn reizen, auf dreierlei Art und Weise. Erstens, wenn der Vater kein Vorbild ist, das Kind merkt das, das Kind spürt, der Vater, der sagt was und tut es nicht. Der Vater verspricht was und tut es nicht. Der hält sich selber nicht dran, was er uns lehrt, was wir tun sollen. Das macht die Beziehung schwierig und reizt die Kinder zu einem Ärger über die Eltern, über den Vater. Zweitens, wenn der Vater das Kind überfordert, das gibt es ja auch, dass Väter sehr, sehr streng sind, sehr scharf sind mit ihren Kindern und nehmen nicht Rücksicht, dass die Kinder schwach sind. Der Vater will unbedingt, dass das Kind das erreicht, was er in seinem Leben vielleicht nicht erreicht hat. Und jetzt fordert er von dem Kind. Und irgendwie wird das Kind dann mutlos und provoziert zum Zorn. Und drittens, wenn die Zügel zu locker sind, wenn das Kind verwöhnt wird, dann wird es auch provoziert zum Zorn. Das Kind braucht Information, das Kind braucht Grenzen, haben wir schon gesagt. Und wenn das Kind zu freizügig erzogen wird, wenn man ständig dem Kind, kleinem Kind fragt, was willst du und du bist der König und wir machen alles für dich und so weiter, und dann tut man dem Kind nicht was Gutes. Das ist Kindesmisshandlung. Und wird sich dann rächen in der späteren Zeit. Also das Kind möchte wissen, woran es ist. Und das Kind möchte wissen, aha, das sind jetzt die Grenzen und Papa und Mama haben gesagt, das darf ich nicht tun. Bis hierher und weiter darf ich nicht gehen. Und wenn ich da jetzt weitergehe, dann gibt es eine Konsequenz. Und die muss kommen. Es darf dann nicht so sein, dass das Kind weiß, ja, wenn ich zur Mama gehe, dann kommt die Konsequenz nicht. Und wenn ich zum Papa gehe, dann kommt die Konsequenz, also gehe ich zur Mama. Und wenn ich irgendwas tun will, bei der Sache sagt der Papa meistens ja und die Mama nein, dann gehe ich zum Papa. Ja, und die Kinder sind Meister darin, dass sie die Eltern ausspielen gegeneinander. Und da ist wichtig, dass die Eltern an ihrer Ehe arbeiten und dass sie sich klar werden, dass sie gleiche Richtlinien haben. Und wenn das nicht da ist, muss man sprechen miteinander. Da hilft kein Kampf zwischen Vater und Mutter, der über die Kinder ausgetragen wird, sondern dann müssen die Eltern zusammenkommen, vielleicht müssen sie einen Kompromiss ausarbeiten, aber sie müssen zu einer gleichen Auffassung kommen. Wie handeln wir in dem Fall und in dem Fall und so weiter. Das braucht Kommunikation, das braucht sachliches, ruhiges Reden miteinander, das braucht Zeit, aber man wird vorwärts kommen, man betet dafür. Und der Herr hilft ja auch dabei. Dann weiter. Sondern zieht sie auf in der Ziehung und Ermahnung des Herrn. Zieht sie auf. Im Deutschen sagen wir ziehen, nicht schieben. Nicht in die Schule schieben und das Essen beim Mund reinschieben und ins Bett schieben. Und raus. Sondern also es geht darum, dass die Erziehung heißt, das ist was Zartes, das ist nicht so was Gewalttätiges. Wie ist das mit dem Essen? Ja, Mama, muss ich das essen? Nein, du musst es nicht essen, aber du bekommst nichts bis zum nächsten Mal. Und dann gibt es genau das, was du jetzt nicht isst bei der nächsten Mahlzeit. Also, und die Kinder wissen auch, manchmal haben sie zu viel, dann essen sie, sie können nicht essen, gut, dann gibt es nichts, aber nachher, bei der nächsten Mahlzeit, müssen sie das dann fertig essen. Ich weiß, es funktioniert nicht immer so vollkommen, aber wir müssen Richtlinien haben und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wenn wir irgendwie herumprobieren, dann wird es nicht gut kommen. In Zucht und Ermahnung des Herrn oder in Erziehung und Ermahnung des Herrn, das ist die Ermahnung des Herrn, es ist nicht meine Ermahnung, es ist, da ist der Herr dabei, der Herr Jesus, sein Wort. Die Kinder müssen auch wissen, der Herr Jesus ist da dabei und der Herr Jesus will das so, dass ich jetzt gehorche. Was ist Kindererziehung? Respektvoller, freundlicher Umgang. Das wird dann zur Folge haben, dass auch die Kinder Respekt haben vor den Eltern. Wenn die Eltern die Kinder anschreien, Geschwister, das ist Kindesmisshandlung. Wenn sie mal eine hinten drauf bekommen, das ist nicht Kindesmisshandlung. Aber wenn man sie anschreit oder ohrfeigt, ins Gesicht schlägt, das ist Kindesmisshandlung. Herzlichkeit. Kinder müssen merken, dass sie geliebt sind. Denn Kinder müssen merken, dass es Grenzen gibt. Die Kinder müssen merken, unsere Eltern, die meinen es gut mit uns. Alles ist zum Wohl des Kindes. Und die Regeln werden überwacht. Wenn eine Regel da ist, dann muss man die einhalten, sonst hat die Regel keinen Sinn. Die Polizei überwacht auch die Regeln in Zürich, die Straßenverkehrsregeln. Es gibt Konsequenzen bei Ungehorsam. Gleich, nie im Zorn. Ich muss, wenn ich zornig bin über das Kind, dann muss ich, ist besser, ich gehe mal 5 Minuten in mein Zimmer und gehe beten, bevor ich das mit dem Kind dann spreche oder was auch immer ich dann tue mit dem Kind. Ohne Entwürdigung von Gottes Bild. Ein Kind darf nicht entwürdigt werden, es ist Gottes Bild. Und wenn man dem Kind ins Gesicht schlägt, dann ist das eine böse Entwürdigung des Kindes. Oder Anschreien. Gott hat schon einen Ort geschaffen, der weich genug ist. In der Bibel heißt dieser Ort Rücken, aber das ist eigentlich die Verlängerung des Rückens. Die Bibel, die redet manchmal so ein bisschen schön, weil man gewisse Stellen nicht einfach so nennen will, ja. Sprüche 10, Vers 13, auf des verständigen Lippen findet sich Weisheit und eine Rute für den Rücken dessen, dem es am Herzsinn mangelt. Aber das Kind muss merken, dass es geliebt ist, ansonsten wäre es besser, man tut da gar nichts. Zuerst Unterweisung. Weißt du, was unsere Aufgabe und unsere höchste Pflicht und unser Ziel ist? Wir wollen Gott ehren, wir wollen Gott Freude machen. Und weißt du, was Gottes Ziel mit uns ist? Uns Freude zu geben. Er will uns Freude machen. Und es funktioniert nur, wenn wir ihm gehorchen. Deshalb müssen wir da dran. Wir müssen jetzt gehorsam lernen. Der Papa muss genauso Gott gehorchen, wie du dem Papa gehorchst. Es gibt klare Anordnungen. Das Kind muss wissen, woran es ist. Manche Kinder haben gar nicht die Anordnung nicht verstanden. Dann kann man sie auch nicht irgendwie dafür bestrafen. Ältere Kinder brauchen Begründungen. Das ist wichtig. Jüngere Kinder brauchen sie nicht unbedingt. Aber ältere Kinder, je älter sie werden, dann ist es wichtig, dass man dem Kind erklärt, warum ist das jetzt so. Das Kleinkind lernt gehorchen einfach so. Aber der Ältere, der möchte die Welt verstehen. Und er möchte verstehen, warum es diese Regeln gibt. Papa, darf ich rauchen? Ja, du darfst. Du musst mir nur eine Reihe von guten Argumenten geben, die dafür sprechen, dass ich auch rauchen anfangen soll. Wenn er die nicht hat, na, dann lassen wir das rauchen lieber. Es gibt keine. Das ist nur ein Beispiel, weil ein Bruder hat das so gemacht. Ja? Das ist weise. Dann nimmt er das Kind mit und jetzt gibt es ein Gespräch über Rauchen. Warum ist das Rauchen nicht gut? Wenn die Kinder Einwände haben, in Daniel Kapitel 1 gibt es ein schönes Beispiel, wie man reagiert als Untergeordneter, wenn man mit einer Regel nicht einverstanden ist. Man kann nämlich auf respektvolle Weise eine Bitte äußern und Daniel hat das so gut gemacht. Und so können Kinder tatsächlich kommen und eine Bitte äußern, aber sie müssen in der richtigen Art und Weise kommen. Und dann muss man das durchdiskutieren, ob die Regel sinnvoll ist oder nicht. Und manchmal müssen die Kinder sagen, ich muss das einfach akzeptieren. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Gedanken dazu. Und dann wollen wir hier, ja, vielleicht noch diese Verse, die werde ich überspringen, weil mir die Zeit ausgeht. Die Verse 5 bis 9 ist dann noch das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven. Damals gab es ja Sklaven. Und wie ist das Verhältnis dort geordnet? Nun, da ist es einfach wichtig, dass die Knechte, die Sklaven ihren Herren gehorchen. Das ist die Gesellschaftsordnung, war so und man musste das respektieren. Ein Sklave musste dem Herrn gehorchen. Der Sklave war nämlich das Eigentum seines Herrn und er musste gehorchen. Er konnte nicht einfach davonlaufen, auch nur weil er Christ ist. Ja. So wie dem Herrn, wie er Christus gehorcht, so soll er auch seinem Herrn, seinen Sklavenherrn gehorchen. Nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen gerne tun. Leistet Sklavendienst mit gutem Willen, als dem Herrn Jesus, und nicht den Menschen, in dem Wissen, dass jeder, wenn er etwas Gutes tut, dieses vom Herrn als Ertrag, als Belohnung erhalten wird. Er sei Knecht oder Freier. Gott wird das Gute belohnen. Und manchmal ist es ja auch im Arbeitsverhältnis so ähnlich. Man ist jemandem unterordnet und da darf man jetzt die Art von Jesus Christus zeigen, sagt Apostel Paulus, nicht mit Augendienerei, nicht nur wenn der Chef herschaut, dann arbeite ich schön fleißig und wenn der Chef wegschaut, dann kann ich wieder das lässig treiben, sondern dem Herrn. Ich tue meine Arbeit für den Herrn. Dort in der Firma, ich tue meine Arbeit für den Herrn Jesus. Das merken die anderen. Das wird irgendwie bemerkbar werden. Der Herr wird das auch belohnen. Hinter dem Chef steht noch ein höherer Herr. Der wird das belohnen. Wenn es der Chef nicht belohnen wird, dann wird es der höhere Herr belohnen. Wollen wir an dieser Stelle eine 5-Minuten-Pause machen, dann wollen wir noch uns etwa 35 Minuten nehmen für die letzten Verse im Epheserbrief.